the children and mothers of every race and every color, for life below water, a generation of your daughter, leave no one behind.
Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von How to SDG. Ich bin Lea und wir schauen uns heute zusammen das SDG 5 an, die Geschlechtergleichstellung. Damit es kurz und knackig bleibt, wollen wir uns explizit mit Frauen im Energiesektor beschäftigen. Meine heutige Gesprächspartnerin kommt aus Kitzbühel, ist promovierte Juristin, hat zusätzlich Germanistik, Romanistik und Religionswissenschaften studiert und bringt sehr viele spannende berufliche Perspektiven mit. Sie war von 1995 bis 1998 die Leiterin der internationalen Abteilung des Umweltministeriums in Wien und von 2001 bis 2004 führte sie das Büro der United Nations Industrial Development Organization in New York, wo sie zudem den Rang einer beigeordneten Generaldirektorin bekleidete. Von 2005 bis 2012 war sie als Sektionsleiterin im Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten für die österreichische Entwicklungspolitik verantwortlich. Und seit 2012 ist sie österreichische Botschafterin, zuerst in der Volksrepublik China und nun in Brasilien. In unserem heutigen Podcast wollen wir allerdings vor allem ein Netzwerk kennenlernen, das meine Interviewpartnerin mitbegründet hat. Das sogenannte Global Women's Network for the Energy Transition. Und das kann wohl niemand besser vorstellen als Irene Gina Reichel selbst. Hallo Irene, schön, dass du heute bei uns bist und uns dabei unterstützt, mehr über die SDGs zu erfahren.
Danke vielmals für die Einladung. Ich finde es eine ganz spannende Sache, ein wirklich gutes Projekt, das ihr da habt.
Dankeschön. Dann legen wir mal los, und zwar mit unserer ersten Frage. Seit wann gibt es das GWNet schon und warum wurde es gegründet?
Das Global Women's Network for the Energy Transition ist 2017 gegründet worden, ist also noch eine ziemlich junge Organisation. Es ist ein Verein nach österreichischem Recht und er wurde gegründet von vier Frauen, die über die Jahre hinaus sehr viel zu tun hatten mit nachhaltiger Entwicklung und da vor allem im Energiesektor. Und wir haben uns gedacht, ich war eine der Mitbegründerinnen, wir haben uns eben gedacht, dass wir nach Gründen suchen müssen insgesamt, warum die Veränderungen, von denen wir ja alle wissen, dass sie notwendig sind, eben um Klimawandel zu begegnen, um Armut auf der Welt zu beseitigen, warum diese Veränderungen so langsam vor sich gehen. Und da gibt es natürlich viele Gründe und nicht nur einen einzigen Grund, den man festmachen kann, sondern viele Gründe. Aber einer der Gründe, der uns eben wichtig erschien, war, dass in vielen in diesen Prozessen, in vielen diesen Bemühungen Frauen nicht gut repräsentiert sind. Also Frauen nicht gleich mit Männern teilhaben an diesen Prozessen der gesellschaftlichen Veränderungen. Und wir haben uns gedacht, na, wir wollen uns eben in einem kleinen, konkreten Bereich bemühen, die Situation zu verbessern und eben einerseits Frauen unterstützen, die bereits im Energiesektor tätig sind und andererseits darauf hinarbeiten, dass der Energiesektor als Ganzes eben eine bessere Vertretung von Frauen und Männern und von allen Lebenserfahrungen, die damit eben zusammenhängen, hat.
Da würde ich gern direkt einsteigen. In Deutschland sind 2018 nach PwC im Energiesektor nur 12% der Führungspositionen weiblich besetzt. Wie ergibt sich denn ein so geringer Prozentsatz? Warum sind Frauen im Energiesektor überhaupt so unterrepräsentiert?
Es hat viel zu tun, denke ich, mit unbewussten Vorteilen und mit nicht hinterfragten Rollenbildern. Wir haben ja in allen Gesellschaften stereotype Vorstellungen über das, was es bedeutet, eine Frau zu sein, über das, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Wir haben Vorstellungen, die nicht hinterfragt werden, welche Berufe gut sind für Männer, welche gut sind für Frauen. Wir haben Vorstellungen, die nicht hinterfragt werden, über Begabungen. Männer sind eher mathematisch begabt, Frauen sind eher sprachlich begabt, nicht? Also Vorstellungen wie diese, die schon oft einen Kern Wahrheit beinhalten, aber wenn sie verallgemeinert werden, dann eben sehr begrenzend sind. Und das führt dann dazu, dass Frauen und Männer natürlich, die außerhalb dieser stereotypen Rollenbilder tätig werden wollen, es schwerer haben als andere, die sich diesen Rollenbildern eben anpassen. Im klassischen Energiebereich war natürlich sehr viel auch verbunden mit Studien im technischen Bereich, nicht? Diese berühmten STEM-Studien, international ausgedrückt, Science, Technology, Engineering, Mathematics, wo Frauen auf der ganzen Welt eigentlich unterrepräsentiert sind. Im neuen Energiesektor, eben wenn wir über nachhaltige Energie reden, wenn wir über erneuerbare Energien reden, da sind ja neben den klassischen technischen Berufsbildern viele andere Berufsfelder möglich. Und wir denken daher, dass es eine wirkliche Chance darstellt, eben die Energiewende als Ganzes zu nützen, um auch den Energiesektor eben besser mit Frauen in guten Positionen zu durchsetzen. Natürlich geht es immer darum, dass die Frauen auch gute Qualifikationen mitbringen, aber Frauen sind ja gut qualifiziert und daher gibt es keinen Grund, warum sie in Führungspositionen auf Dauer unterrepräsentiert sein sollten. Die Untersuchungen, die du erwähnt hast, die weisen gleichzeitig darauf hin, dass Firmen, die eben eine bessere Vertretung von Frauen in ihren Führungsetagen haben, meistens auch wirtschaftlich besser dastehen. Sie sind meistens innovativer und konkurrenzfähiger. Und das ist ja auch leicht verständlich, wenn man sozusagen auf einen größeren Pool von Talenten greifen kann, in dem vielfältigere Talente vorhanden sind, dann wird sich die Firma als Ganzes auch besser aufstellen.
Alles klar. Das bedeutet, die Energiewende braucht Frauen. Wie wichtig ist eine Diversifizierung des Energiesektors?
Ich glaube, die Energiewende braucht Frauen und Frauen brauchen die Energiewende. Es geht in beide Richtungen. Wir müssen ja, wenn wir über Energiewende reden, uns bewusst sein, dass es nicht nur darum geht, statt Öl und Gas in Zukunft eben erneuerbare Energien als Energiequellen heranzuziehen. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil der Energiewende und die Verbesserungen bei der Energieeffizienz sind es auch. Aber in Wirklichkeit geht es bei der Energiewende um einen gesellschaftlichen Umbruch, um eine Umstrukturierung, die neue Möglichkeiten bei der Beschäftigung auf dem Jobmarkt schafft, die andere Berufsbilder sozusagen langsam verdorren lässt. Es geht darum, dass neue Technologien eingesetzt werden und andere zurückgelassen werden. Das heißt, es geht um gesellschaftliche Umbrüche, die sehr tief sind. Und wie kann man sich vorstellen, dass man gesellschaftliche Umbrüche, tiefe gesellschaftliche Umbrüche gut bewältigen kann, wenn man die halbe Bevölkerung draußen vorlässt, nicht? Es ist bei allen gesellschaftlichen Prozessen notwendig, dass Frauen und Männer eben sich beteiligen können. Und das gilt natürlich auch für andere Klassifizierungen. Wir brauchen eine Vielfalt von Berufsbildern, wir brauchen eine Vielfalt von kulturellen Hintergründen, wir brauchen eine Vielfalt von religiösen Überzeugungen, ideologischen Überzeugungen, ethnischen Hintergründen und so weiter. Je bunter das Bild, desto besser werden die Lösungen sein, die wir als Gesellschaft erzielen können.
Ja, dieser Diversifizierung kann ich nur zustimmen. Die Frage ist natürlich, wie kann man den Energiesektor denn für Frauen attraktiver machen? Was kann man tun, damit ich als Frau sage, ich traue mich jetzt in dieses Feld, das eher von Männern besetzt ist?
Ja, also zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass man bekannt macht, dass wir alle miteinander uns besser vertraut machen mit den neuen Möglichkeiten, die es eben im Bereich der erneuerbaren Energien gibt. das ist doch wesentlich weiter gespannt als im klassischen Öl- und Gassektor. Heute, wenn wir über die Geschäftsfelder uns Gedanken machen, die im Bereich erneuerbare Energien anstehen, da geht's von Marketing und Communication bis Business Development, da geht's um Social Engineering, da geht es um rechtliche Angelegenheiten, da geht es darum, Bewusstsein zu bilden in einer weiteren Bevölkerung für die Zusammenhänge und so weiter. Das heißt, wir haben ein Arbeitsfeld, das nicht nur definiert ist durch reine technische und technologische Expertise, sondern wo auch sehr viel soziale und kommunikative Kreativität verlangt ist. Das allein, glaube ich, macht es schon attraktiver auch für Frauen. Und gleichzeitig kann man an vielen verschiedenen Ebenen ansetzen. Zum Beispiel können Universitäten gezielt Ausbildungsprogramme in diesen Bereichen auch vermarkten. Können Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass es da sehr gute Zukunftsmöglichkeiten gibt. Firmen können Programme einführen, die eben diese unbewussten Rollenbilder, diese unbewussten Diskriminierungen, die durch die Stereotypen Rollenbilder eben auftreten, zurückdrängen. Sie können Möglichkeiten einführen, dass Frauen, die sich benachteiligt fühlen, auch wirklich eben sich äußern können und dass es objektive und objektivierbare Prozesse gibt, die eben zeigen, warum bei einer Stellenausschreibung ein Mann zum Zug gekommen ist und eine gleich gut qualifizierte Frau nicht oder warum für gewisse Beförderungen im Betrieb die Frauen eben immer zu kurz kommen. Wir haben ja oft ein Bild in den Industrien, wo zu Beginn sozusagen der Karriere im Berufsleben fast gleich viel Frauen, gleich viel Männer eintreten in eine Firma, in einen Betrieb und dann aber bei den Beförderungen innerhalb des Betriebs eben immer mehr Frauen wegfallen, nicht? Und nicht, weil die Frauen nicht gut qualifiziert sind, sondern weil dann halt auch sehr viele Herausforderungen an die Frauen herangetragen werden, die zusammenhängen mit Familie, mit Verpflichtungen gegenüber Kindern, gegenüber Ehepartnern, gegenüber älteren Angehörigen der Familie. Es zieht sich quasi über die ganze Welt ohne besonders große Unterschiede eine große Ungleichverteilung zwischen der bezahlten Arbeit und der unbezahlten Arbeit, nicht? Unbezahlte Arbeit ist aber für den Zusammenhalt von einer Gesellschaft und von Familien auch extrem wichtig. Wenn niemand kocht daheim, wenn niemand dafür sorgt, dass die Kinder angezogen werden und in die Schule kommen, wenn niemand sich um alte Angehörige kümmert, die eben Betreuung brauchen, dann fallen Familien auseinander und dann fällt Gesellschaft auseinander. Und diese unbezahlte Arbeit der Sorge und der Fürsorge, vor allem im Familienumfeld, die wird eben in allen Gesellschaften überproportional von Frauen geleistet. Und das heißt dann natürlich auch, dass einfach die Kräfte der Frauen beschränkt sind, wenn sie sich um berufliche Karrieresprünge eben bemühen müssen. Und da gilt es, Regelungen zu treffen, die eben gerechter sind in Zukunft. Eine bessere Aufteilung zwischen der bezahlten und der unbezahlten Arbeit in der Gesellschaft und auch bessere Möglichkeiten, die Verpflichtungen von Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Das gilt für Männer und für Frauen. Männer wollen ja auch Zeit mit ihren Kindern verbringen. Es ist ja nicht so, dass Männer profitieren zu 100% von der jetzigen Situation. Im Gegenteil.
Ja, gerade dieser Einblick in die Care-Arbeit, die meistens von Frauen geleistet wird, verdeutlicht ganz gut, dass sich die Situation von Frauen im Energiesektor auch auf andere Bereiche übertragen lässt. Da stellt sich die Frage, warum brauchen wir explizit Frauen für die Umsetzung der SDGs? Und was glaubst du, was für ein Potenzial ergibt sich für die Weltgemeinschaft, wenn wir auch weiblichen Perspektiven Raum geben?
Ja, wir müssen uns einfach vor Augen halten, dass Frauen keine Minderheit sind, nicht? Also Frauen machen 50% oder sogar etwas mehr der Weltbevölkerung aus. Und das gilt für die Welt als Ganze und das gilt für jedes Land. Also die Frage einer grundlegenden Logik ist schon, wie kann man sich vorstellen, dass man eine Gesellschaft gerecht und gut aufstellen kann, zukunftsfähig aufstellen kann, wenn man die Hälfte der Bevölkerung draußen vorlässt. Das ist einfach ein grundsätzlich falscher Ansatz. Wir haben dann auch natürlich in unseren Breiten die Überzeugung, dass die Teilhabe von Frauen an allen gesellschaftlichen Prozessen, an allen politischen Prozessen, wirtschaftlichen Prozessen ein Menschenrecht ist. Und zwar ein unverzichtbares und grundlegendes Menschenrecht. Genauso wie Männer dieses Recht haben. Also es geht einerseits um die Verwirklichung von grundlegenden Menschenrechten, die ja das Rückgrat unserer westlichen Demokratien sind, einerseits. Und andererseits geht es darum, dass wir auf alle Talente greifen können müssen, die wir haben. Wenn wir Frauen mit ihrer spezifischen Lebenserfahrung, die anders ist als die Lebenserfahrung von Männern, logischerweise, wenn wir Frauen ausschließen, dann berauben wir uns einfach einer großen Ressource. Und das können wir uns nicht leisten, denn die gesellschaftlichen Veränderungen, die vor uns liegen und die wir bewältigen müssen, erfordern, dass wir auf alle Ressourcen greifen, die wir nur irgendwie können. Du hast bei deiner Einleitung zu Recht gesagt, dass wir uns heute mit SDG 5 beschäftigen. Wir beschäftigen uns aber auch mit SDG 7, weil SDG 7 ist das SDG, das sich konzentriert darauf, dass die Zukunft eine nachhaltige Energiezukunft sein muss, dass alle Menschen Zugang zu modernen Energiedienstleistungen haben sollen. Das ist ja derzeit nicht der Fall. Auf der Welt haben wir ungefähr 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu Strom haben, zu Elektrizität haben. Und wir haben ungefähr 3 Milliarden Menschen, die mit sehr schlechten Kochstellen ihr tägliches Essen bereiten müssen. Und das allein ist schon ein Hindernis für die Entwicklung dieser Menschen insgesamt, für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für die soziale Entwicklung, für die politische Teilhabe, die diese Menschen haben können in ihren Gesellschaften. Die SDGs sind ja gerichtet darauf, ein Entwicklungsparadigma für die ganze Welt anzubieten. Und zwar für alle Staaten der Welt, für die sogenannten Reichen und für die sogenannten Entwicklungsländer. Und die SDGs sind untereinander auch, die haben eine innere Logik, die sind miteinander verbunden. Wenn wir Fortschritte zum Beispiel im Bereich SDG 5, Gendergerechtigkeit erzielen, wenn wir Fortschritte erzielen im Bereich SDG 7, nachhaltige Energie für alle, dann hat es Auswirkungen auf das Erzielen von Fortschritten in anderen Bereichen, nicht? Wenn wir nachhaltige Energiesysteme haben, können unsere Städte besser lebbar werden. Wenn Frauen besseren Zugang zu Kredit und Produktionsmitteln haben, wird es mit Sicherheit eine gute Auswirkung haben auf die Ernährungssituation ihrer Familien und auf die Gesundheitssituation ihrer Familien, andere wichtige SDGs. Also es hängt alles miteinander zusammen. Und wenn wir Fortschritte erzielen in einem kleinen Bereich, und mein Ansatz ist eben zu versuchen, in dem Bereich Frauen in nachhaltiger Entwicklung Fortschritte zu erzielen, dann hat es gute Auswirkungen auf das Gesamte der SDGs.
Ja, Frauen eine Stimme geben. Was würdest du denn Frauen, die mit Genderungerechtigkeiten konfrontiert sind, mit auf den Weg geben, so als Tipp?
Also ich würd Ihnen als ersten Tipp auf den Weg geben, dass Sie Ihrem Bauchgefühl vertrauen. Ja? Wenn jemand sich sexuell belästigt fühlt, wenn eine Frau sich benachteiligt fühlt und glaubt, dass es damit zusammenhängt, dass sie eine Frau ist, dann hat sie wahrscheinlich recht. Natürlich kann das Bauchgefühl auch einmal sich irren, aber meistens wissen die Frauen genau, wenn sie sexuell belästigt werden, wenn ein Witz einfach ein schmutziger Witz ist und alle lachen und die Frau hat aber eigentlich nicht wirklich Lust, über diesen Witz zu lachen, dann soll sie ihrem Bauchgefühl nachgeben und eben sagen, ich finde diesen Witz nicht witzig und ich finde ihn von schlechtem Geschmack und ihr könnt bessere Witze machen. Ich glaube, die Frauen sollten ihr Selbstbewusstsein stärken. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie eben sich ein bisschen ängstlich fühlen oder sich ein bisschen verzagt fühlen oder wenn sie nervös sind bei öffentlichen Meetings, auch das Wort zu ergreifen oder in einer internen Besprechung die Zeit in Anspruch zu nehmen, die sie eben braucht, um wirklich den Punkt zu machen, den sie machen will. Wenn Frauen merken, dass sie unter diesen Schwierigkeiten leiden, dann sollten sie wirklich Schritte unternehmen, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken, um ihre Fähigkeiten öffentlich zu reden und so weiter zu stärken. Da gibt es Trainingskurse und es lohnt sich auf alle Fälle, solche Sachen zu machen. Ich würd raten, dass sich Frauen mit anderen Frauen vernetzen, dass sie einander den Rücken stärken, so wie Männer das auch tun. Und das ist eine gute Sache, wenn sich Männer gegenseitig den Rücken stärken. Wir reden oft von diesen Seilschaften, die es gibt in Betrieben, in der Politik. Es sind oft männliche Seilschaften. Warum soll es keine weiblichen Seilschaften geben? Und ich glaube, ich würde Frauen auch darauf hinweisen, dass die Diskriminierung von Frauen sich auf einem Kontinuum ansiedelt, nicht? Es geht von eben dem schlechten Scherz, dem schlechten Witz hin zu irgendwelchen Begrapschungen. Es geht hin zu Ausschlüssen von Möglichkeiten im Berufsleben. Es geht hin natürlich bis zur Gewaltanwendung, bis zur Vergewaltigung oder der physischen Gewaltanwendung gegenüber Frauen. Und das ist ein Kontinuum. Und auf diesem Kontinuum muss man sozusagen jeden Schritt entlang des Weges Widerstand leisten, nicht? Man kann diesen Widerstand auch witzig leisten. Ja, es muss nicht immer todernst sein. Aber der Widerstand muss geleistet werden. Ich erzähle vielleicht eine kleine Schnurre aus meinem eigenen Berufsleben. Ich habe einen Kollegen gehabt, der älter war als ich, war damals relativ jung im Auswärtigen Dienst, der auch sehr männlich dominiert ist. Und dieser Kollege war immer sehr nett zu mir und sehr freundlich. Und wann immer er mich gesehen hat, hat er als erstes immer über meine Kleidung eine Bemerkung gemacht, nicht? Also wie nett meine Bluse ist und wie schön mein Kleid ist und so weiter. Und anfänglich hab ich mich gefreut, weil ich ziehe mich ja gern nett an und schaue gern nett aus. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, aber das ist ja wirklich eigenartig. Warum sagt der immer als erstes irgendwas über meine Kleidung und nie irgendwas über meine inhaltliche Arbeit? Und ich hab mir die Frage gestellt, würde er, wenn er mit einem jungen männlichen Kollegen zu tun hat, würde er dann auch immer zuerst über das Hemd oder über die Krawatte reden. Und meine Einsicht war, nein, also das hat irgendwas zu tun, dass er ein Problem hat, mit Frauen auf einer Ebene der Gleichheit zu verkehren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, was werde ich machen? Das nächste Mal, wie ich ihn sehen habe, habe ich ihm gar nicht die Gelegenheit gegeben, etwas über meine Bluse oder über meinen Rock zu sagen, sondern habe als erstes gesagt, ah, Viktor, du hast eine schöne Krawatte heute. Ja? Und er war baff. Und er hat nie wieder etwas über meine Kleidung gesagt. Nicht? Also es sind so manchmal so völlig kleine Begegnungen, die man hat oder kleine verbale Abtäusche, die man macht, die dann schon einen Unterschied auch machen können. Nicht? Das ist natürlich ein kleines Beispiel und es war absolut nicht arg für mich, dass er über meine Kleidung geredet hat. Aber es war ein Hinweis darauf, dass er mit Frauen nicht umgehen kann wie mit einem männlichen Kollegen.
Ja, vielen Dank für diesen auch sehr persönlichen Einblick. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die wir allen unseren Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen stellen. Und zwar, welchen Tipp zur Umsetzung von Nachhaltigkeit auf individueller Ebene hast du für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also ich glaube, auf individueller Ebene kann sehr viel passieren. Jeder und jede kann ihren Lebensablauf ein bisschen überprüfen und schauen, wie kauft man ein, wie reist man. Wie reist Frau, wie kauft Frau ein? Gerade über die Rückmeldungen des Konsumverhaltens kann ja sehr viel in eine gute Richtung beeinflusst werden bei den Firmen, bei den Handelsketten und so weiter. Aber ich würde ein bisschen davor warnen, es nur auf die individuelle Ebene abzuschieben, die Verantwortung sozusagen nur auf die individuelle Ebene abzuschieben. Es geht darum, strukturelle Veränderungen herbeizuführen. Und in unserem politischen System werden strukturelle Veränderungen vor allem herbeigeführt eben über das Wahlverhalten, über die Wahrnehmung von politischen Rechten, über die Mitwirkung in politischen Gestaltungsprozessen. Und in diesem Zusammenhang habe ich es als sehr ermutigend empfunden, dass bei den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament Themen wie Klimawandel eben wesentlich stärker gezogen haben, auch bei den Wählerinnen und Wählern, als andere Themen, die in der Vergangenheit höher bewertet worden sind, wie zum Beispiel Migration. Und ich glaube, das weist auf einen Bewusstseinswandel hin und auf Möglichkeiten, die wir haben, auch in der Politik wirklich darauf hinzuarbeiten, dass die strukturellen Änderungen, die nötig sind, auch tatsächlich erfolgen. Innerhalb der Strukturen kann dann jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind hoffentlich diese Nachhaltigkeitsschwerpunkte setzen, die eben im je eigenen Einflussbereich möglich und wichtig sind. Aber ohne die Rahmenbedingungen zu verändern, wird es ein Sisyphus-Kampf sein, wenn man durch einzelne oder wenn Frau durch einzelne Tätigkeiten und einzelne Änderungen wirklich eine globale Veränderung bewirken will. Also wir brauchen beides, dass die individuelle Ebene, die Verantwortlichkeit im je eigenen Lebensbereich, aber dann auch den Mut hinauszutreten in den politischen Raum und die strukturellen Veränderungen einzufordern, die einfach nötig sind.
Super. Vielen Dank, Irene, dass du heute mit uns geredet hast und dass du uns so viele spannende Einblicke gegeben hast und vor allem so viele ermutigende Worte für uns hattest. Das hat mich persönlich sehr gefreut und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auch bei Instagram, um keine weitere Episode zu verpassen. Wir, das Team von How to SDG, wünschen euch alles Gute und bis bald.